Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhn.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, the User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Bei Horizons widmen wir uns der Entwicklung von Führungskräften aus dem Bereich User Experience Design durch transformative Retreats und Coaching-Programme. Unser Ziel ist es, dir praxisnahe Werkzeuge an die Hand zu geben, um in deiner Rolle zu wachsen und einen positiven Einfluss auf dein Team, dein Unternehmen und deinen beruflichen Erfolg auszuüben. Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue nach passenden Terminen und Locations. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine vertrauliche Atmosphäre und einen Safe Space für den offenen und praxisnahen Austausch mit anderen Führungskräften zu ermöglichen. Also, buche dein Ticket noch heute. In Teil 2 unterhalten sich Hertje und Thomas über hoffnungsvollen Pessimismus, nachhaltige Arbeitskultur und geben natürlich auch wieder wertvolle Tipps für UX-Leader und solche, die es werden wollen.
Also jetzt halt die Frage, wenn wir darüber nachdenken, was kann ich jetzt als Teamlead oder UX-Manager machen, um halt so ein Gap sichtbar zu machen, wenn der Abstand zwischen Ideal und Realität vielleicht auch zu groß wird oder die Arbeitsbelastung zu groß wird oder vielleicht zu viele Tätigkeiten verlangt werden im Unternehmen, die das Produkt nicht wirklich voranbringen. Wie mache ich das eigentlich dann sichtbar oder wie schütze ich auch mein Team davor?
Ich glaube, da gibt es mehrere Wege. Das eine ist, glaube ich, sich selber und dann schlussendlich vielleicht auch dem Team die Mechanismen bewusst machen, mit denen wir arbeiten. Also wir sind einfach in einem sehr neoliberalistisch geprägten Kapitalismus unterwegs. Wenn man sich die Friedman Doctrine irgendwie von Anfang der 70er ist, die, glaube ich, anschaut, sagt er, nee, also Wirtschaft bitte möglichst laissez-faire und die soziale Verantwortung von Unternehmen ist, glaube ich, Gewinne für die Aktionäre auszuschütten oder sowas. Also er hat das im Artikel in der New York Times gehabt. Und das ist natürlich jetzt 50 Jahre her. Nichtsdestotrotz hat diese Art des Denkens, glaube ich, die Unternehmen der letzten Jahre stark geprägt. Wenn wir nach Silicon Valley schauen, haben wir das noch vermischt mit so einer Art, also mit diesem Tech-Determinismus, also diesem Glaube, diesem absoluten Glauben, dass die Technik irgendwie die Welt rettet. Ja? Also dass sowohl der Neoliberalismus als auch Tech-Determinismus sehen sich ja als Motor des menschlichen Fortschritts. Kann man so sehen, in bestimmten Teilen. Aber ich glaube, wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, dass das halt auch durchaus Ideologien sind, aber dass viele Unternehmen, also gerade wenn man in einem Tech-Unternehmen arbeitet oder auch in Tech-Teams, einfach nur in einem größeren Unternehmen, das sind halt so Mindsets, die sich dann natürlich auch eingeschlichen haben. Und es sind sehr rigorose und auch durchaus ausbeuterische Mindsets. Also das ist ja ein Neoliberalismus ist ja ein total extraktives System, also und da geht es nicht nur um natürliche Ressourcen, sondern da geht es auch um Menschen. Und Sarah Jeff hat das dann halt, der dann schön diesen Rückschluss geschaffen, gesagt, naja, aber in dem Moment, in dem man uns halt dann erzählt, es geht um Purpose und es entsteht eine emotionale Bindung, hinterfragen wir es ja gar nicht so sehr, sondern dann stellen wir unsere Dienste halt gerne in den Dienst der Maschine sozusagen. Und ich glaube, sich auch als Teamleitung bewusst zu machen, gerade wenn man in einem kommerziellen Umfeld arbeitet. Ne, das gilt jetzt ja auch nicht für alle Teams. Was ist das eigentlich? Also was ist sozusagen die Wurzel dieser Art, wie wir heute arbeiten und wie hat das mein eigenes Denken beeinflusst? Sich das sichtbar zu machen für sich selber, aber eben dann vielleicht auch fürs Team, glaube ich, kann durchaus hilfreich sein. Also zum Beispiel, um es ein bisschen greifbarer zu machen, also wenn wir heute zum Beispiel Performance Reviews machen, dann ist ja, wenn man gleichbleibend gearbeitet hat, dann ist man da irgendwie in der Mitte von der Skala. Also das heißt, meine Qualität konstant zu halten, ist nach der Art, wie wir in vielen Unternehmen über Performanceentwicklung nachdenken, ist schlecht. Also wenn man ja immer wachsen soll als Mitarbeiter und dann ist man ja auch als Teamleitung, nimmt man das manchmal einfach so automatisch hin. Also habe ich am Anfang gedacht, okay, jetzt wachsen wir, nächste Stufe, wie kriege ich es in die nächste Stufe rein, wo ich denke, Konstanz ist doch auch okay, wenn sich eine Person gut genug kennt und sagt, nee, weißt du was, also als Senior UX-Designer bin ich total glücklich, ich habe 1000 Hobbys, ich möchte einfach nur das Ding hier machen und einen guten Job machen und dann nach Hause gehen. Ich weiß nicht, ob wir so eine Einstellung in bestimmten Unternehmensbereichen gut genug unterstützen. Also wenn man in so einer Hustle-Kultur arbeitet, dann hat man, glaube ich, schon so ein Vorurteil gegenüber Leuten, die gar nicht so wild aufs Wachsen sind. Und es geht vielleicht nicht allen so, aber genau solche Beispiele, sich selber mal zu hinterfragen oder die Mechanismen, wie so ein Unternehmen funktioniert, das ist so das eine, was ich vielleicht machen würde. Das andere ist auch, vielleicht Erwartungen ganz klar zu machen. In dem einen Talk hatte ich ein Beispiel von Nobel, das ist so eine Firma von Produktionskonsultants, glaube ich. Und die haben so eine schöne Jobanzeige, wo sie halt sagen, ja, es ist schon ein Job, der ist auch durchaus sinnstiftend, aber wir wollen hier nicht deine Familie ersetzen oder deine Leidenschaft sein. Wir erwarten, dass du auch noch andere Dinge außer der Arbeit hast. Sieht man ja nicht so oft in Jobbeschreibungen. Ja? Kann man aber als Teamleitung durchaus als Erwartung, glaube ich, mal in den Raum stellen und sagen, ne? Also und es auch selber vorleben. Das ist ja immer das Härteste an allem. Also das eine ist ja es zu sagen, aber man wird ja dann doch immer beobachtet. Und wenn man es selber nicht macht, dann sind die Worte natürlich auch nicht so viel wert. Also kann man sich dann auch selber irgendwie dran abkämpfen und schauen, was man selber von dem hinkriegt, was man sich gerne vom Team wünscht. Und dann geht es halt auch darum, also gerade auch wenn es darum geht, idealistischen MitarbeiterInnen irgendwie zu helfen, auch zu schauen, wie kann man den Idealismus ein bisschen lenken, was sind die Sachen, wo man sich wirklich verkämpfen möchte und wo kann man Kompromisse eingehen. Also wenn ich so an mich als Juniorin oder auch mittlerweile zurückdenke, da wollte ich ja unbedingt jeden Kampf kämpfen. Ja? Also alles war wichtig. Heute gibt es so bestimmte Sachen, dann denke ich, ja, ich sage jetzt dreimal, dass mir das wichtig ist und wenn es dann nicht gehört wird, ja, dann sollen sie halt machen. Dann habe ich meinen Teil gesagt, aber es gibt Dinge, also wenn es beispielsweise um ethische Designentscheidungen oder sowas geht oder um die Vermeidung von Deceptive Patterns, dann trete ich halt durchaus rigoroser auf. Also da geht dann sehr viel mehr Energie rein. Und seinen Mitarbeitenden das so ein bisschen beizubringen. Ja, also wie priorisiert man das? Wo steckt man wirklich die Energie rein und wo nicht? Ich glaube, das ist schon was man dem Team mit auf den Weg geben kann, um sie nicht in allem so hart abzuarbeiten.
Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auch, dass man als Führungskraft, wie gesagt, blödes Wort, oder als jemand, der für andere Menschen ein Stück weit verantwortlich ist, auch so ein Safe Space halt zur Verfügung stellt. Das heißt, auch wirklich sagen kann, okay, du kannst jetzt zu mir kommen mit deinen Themen und ich habe ein offenes Ohr dafür und wir besprechen das. Und das bedeutet unterm Strich auch, das geht ja eigentlich nur, wenn auch im Unternehmen insgesamt so ein Safe Space vorhanden ist. Das heißt, also das, was du anfangs beschrieben hast, das setzt ja voraus, dass ich auch als Mitarbeiter die Möglichkeit habe, Kritik an Prozessen im Unternehmen zu äußern, die dann auch gehört werden. Also auch diese Umgebung muss im Prinzip da sein, sonst rennt man entweder gegen Wände oder es wird ignoriert oder schlimmstenfalls sanktioniert, wenn man halt genau die kritischen Fragen stellt, die du angesprochen hast.
Ja, ich denke, man hat schon so ein bisschen Verfügungsspielraum vielleicht. Es gibt ja das Konzept von Civil Disobedience oder so, ja. Also ich meine, ein bisschen kann man im Unternehmen vielleicht auch noch ausspielen. Also, dass man sich so ein bisschen gegen so ein paar Sachen, zumindest im eigenen Team, stellt, ohne jetzt das ganze Konzept des Unternehmens in Frage zu stellen. Ne? Ich glaube, man kann da schon so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand arbeiten, aber stimmt natürlich. Also, das bleibt dann immer aufs eigene Team beschränkt, wenn das Unternehmen an sich die Werte nicht vertritt. Und manchmal lohnt es sich ja auch, bestimmte Dinge auf eine Art zu machen und damit kann man ja so eine Saat pflanzen, die dann andere Teams auch mit aufnehmen können. Das funktioniert ja manchmal auch. Also, wenn man anfängt, drüber zu reden, rennt man ja auch auf eine Tür ein. Du sagst auch am Anfang, Mensch, manchmal so unter Führenden ist es so schwierig, auch den Austausch mit anderen zu finden. Und wenn man den dann findet, dann hört man ja oft, dass man gar nicht allein ist mit den Problemen, die einen so umtreiben.
Genau, und da komme ich nochmal darauf zurück, der Austausch mit Menschen aus anderen Unternehmen, der führt halt dann auch dazu, dass man merkt, okay, man ist mit seinen Themen nicht alleine. Andere Unternehmen funktionieren alle ähnlich. Letzten Endes gibt's mehr oder weniger ähnlich ausgeprägt viele Probleme bei anderen auch. Und dann halt auch sich da Tipps abzuholen, so wie macht ihr das bei euch? Das ist halt auch ein ganz zentraler Punkt, weil wenn man alles mit sich selber ausmacht, kann das ja durchaus auch passieren. Klar, ich will empathisches Leadership irgendwie vorleben und so weiter, aber muss ich halt auch ein bisschen auf mich selber aufpassen, dass ich mich nicht selber emotional überfordere. Also ich fand das ganz interessant, kleine Anekdote. aus meiner Zeit als Zivi im Altenheim. Das Erste, was mir da erzählt wurde, so pass auf dich selber auf, wenn du irgendwie Menschen aus dem Rollstuhl hebst oder was auch immer, weil die hatten halt alle Rückenprobleme und du musst erstmal auf dich selbst auch achten oder im Flugzeug die Sauerstoffmaske, die erste, die rauskommt, nimmst du selbst und dann hilfst du den anderen so. Das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, das hast du in deinen Vorträgen eigentlich auch angesprochen, dass es halt wichtig ist, dass man sich auch selber emotional, also wenn man idealistisch an die Führungsaufgabe rangeht, dann genau, kann das halt auch dann in eine emotionale Überforderung führen.
Ja, total. Habe ich selber auch richtig schön hingekriegt. ich hatte ein Team und mein großes Ziel war, das durch sehr schwierige Zeiten ohne Burnout und ganz gut so durchzukriegen. Da gab es auch noch eine Transformation und ich hatte mir so als Ziel gesetzt, so an dem Punkt, also bis zu dem Punkt möchte ich sie gerne bringen. Und das bitte gesund. Und habe dann erst später gemerkt, dass mich selber das doch sehr in Mitleidenschaft genommen hat. Also weil dann viel zusammenkam. Also ein Team, das war fast um die Hälfte reduziert auf einmal. Das muss man ja komplett neu aufbauen. Mehrere Transformationen hintereinander. Dann so ein Stellenabbau drumherum. Also da kam einfach mal ein Ding nach dem nächsten über 1,5 Jahre. Und das hat sich dann schon ganz schön, wie würde man sagen? Also das wurde dann schon sehr viel auch zu verarbeiten. Und die Mitarbeitenden leiden dann ja darunter, man selber dann auch. Ich selber hatte dann an irgendeinem Punkt auch nicht mehr so ganz die Unterstützung, die ich im Vorfeld von anderen Führungskräften gehabt hatte. Und dann ist man auf einmal so ein bisschen isoliert in so einer Situation. Und da habe ich nicht so richtig mehr auf mich aufgepasst, muss ich auch sagen. Also habe dann so eigentlich das, was so gute Routinen sind, schleifen lassen und sowas. Ne? Und habe es auch irgendwie gemerkt, also sozusagen, ne, wenn ich mich selber beobachte, ich so, weniger Sport, weniger Landspaziergänge, alles Mögliche. Bin aber tatsächlich so ein bisschen dabei ausgebrannt, ja. Ist jetzt ja auch relativ häufig. Also es soll es nicht kleiner machen oder größer machen. Es ist nur, ich höre es von so vielen. Und ich denke, das ist dann einerseits die emotionale Belastung, also auch dieses immer Empathie zeigen. Andererseits sind es ja nicht nur Designende, die irgendwie darunter leiden. Deswegen glaube ich nicht, dass es nur unsere Rolle als Designende mit hohem Empathiebewusstsein sind, sondern dass es auch was Systemisches ist. Also wie aktuell gearbeitet wird, wie Dinge von uns gefordert werden oder was wir glauben, was wir liefern müssen. Könnte eine Kombination sein.
Komm nochmal auf den sozialen Bereich. Ich bin ja von Haus aus Psychologe und im Studium auch ein bisschen im sozialen Bereich gearbeitet. Das ist auch ein systemisches Problem. Da hat man ja auch viel mit Idealismus zu tun. Und was halt da auch immer gut geholfen hat, war Supervision oder halt auch Gruppenaustausch. Wie gesagt, komme ich immer wieder drauf zurück. Eigentlich das Beste, sich mit Menschen auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie man selbst. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, um zu merken, okay, andere haben genauso die Themen zu bearbeiten und kann sich ein paar Tipps und Tricks abzugucken. Das hilft unglaublich viel an der Stelle. Damit man nicht den ganzen Frust vom Team halt mit sich selbst ausmachen muss, letzten Endes.
Ja, genau. Ist halt schon eine Kunst. Und ich glaube, da gibt es viel Hilfestellung. Aber ich glaube, da muss man halt auch so ein bisschen, da ist man selber auch in der Verantwortung für sich selber. Da kommt nicht ganz drum rum.
Du hast ja die nächste Schleife gedreht zu deinem Jobloft-Talk sozusagen, der sich mit Pessimismus beschäftigt. Und da war ich auch erstmal so ein bisschen überrascht, dachte ich so, was ist jetzt das Gute an Pessimismus? Aber also in diesem ganzen Jobloft-Thema haben wir jetzt ja ausführlich besprochen, warnst du ja davor, dass sich so die eigene Begeisterung auch gegen einen selbst wendet und so weiter. Und dann hast du so den Begriff des strategischen Pessimismus eingeführt, und um halt genau so eine emotionale Erschöpfung zu verhindern. Was verbirgt sich denn hinter strategischem Pessimismus?
Irgendwie ist es am Ende so eher ein hoffnungsvoller Pessimismus. Okay. Der würde hier strategisch gedacht ist. Der Hintergrund auch da ist mal wieder, mich treibt das Ding um, weil mich irgendwas halt aufgeregt hat. Und in diesem Fall, also in dem Fall von dem Job-Love-Talk, waren es halt so Sprüche wie von Steve Jobs irgendwie, wenn du deinen Job nicht liebst, dann such weiter, bis du einen findest, den du liebst oder sowas. Ich finde dann immer irgendwas, was ein kleiner Aufreger ist. Und mein Aufreger zurzeit ist, dass immer mehr Jobanzeigen nach Optimisten suchen. Und für mich ist halt Optimismus, Pessimismus, das sind für mich so Lebensphilosophien. Das sagt aber nichts darüber aus, wie professionell ich arbeite. Also ich finde es recht kurios, dass die Sachen jetzt in Jobanzeigen auftauchen. Bis zum Punkt, wo ich denke, weil ich jetzt selber natürlich, würde ich mich nicht aufregen, darüber, wenn ich Optimistin wäre, bin ich halt nicht. Also ich bin durchaus heiter gesonnen, aber vom Gemüt halt durchaus Pessimistin. Und er hat mich halt gefragt, was heißt denn das überhaupt? Oder kann ich mich dann darauf überhaupt bewerben? Fragen Sie es in irgendwelchen Bewerbungsgesprächen ab, ob ich optimistisch genug bin? Also hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen umgetrieben. Und auch dann geht es natürlich wieder auf diese, wenn wir über Design Thinking nachdenken, das ist ja eine durchaus optimistische Art zu denken. Ne? Wenn wir es nur für die Nutzenden besser machen, wird alles super. Ist aber gleichzeitig sehr isoliert, weil es ja oft nur eine bestimmte Nutzendengruppe anschaut. Oder das Breakthrough Thinking, ja, also das, was Meta dann mit Move Fast and Break Things, oder alles, was disruptiv gedacht ist, ist ja in der Tech-Szene eigentlich auch sehr positiv wahrgenommen, aber am Ende oft auch etwas kurzsichtig gedacht, weil es nicht um die Zukunft geht, sondern es geht um den Moment der Disruption und einen kurzfristigen Gewinn oder ein kurzfristiges Ändern der Machtverhältnisse beispielsweise oder so. Ich finde, Optimismus per se ist nicht schlecht. Ich finde aber auch Pessimismus per se ist nicht schlecht. Und ich hatte dann ich habe so ein Modell gefunden von, Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Dammit. Auf jeden Fall geht es darum, dass es nicht nur um Optimismus und, jetzt können wir nochmal von vorne. Genau. Also es geht, Fred Pollack hatte so ein schönes Modell aufgebaut in den 60ern. Das war ein Soziologe, ein Niederländer. Er hat halt geschaut, was für einen Einfluss Optimismus und Pessimismus im Leben der Menschen haben. Er war selber Holocaust-Überlebender und das Thema hat ihn sehr umgetrieben. Und er kam dann am Ende darauf, es geht gar nicht so sehr um Optimismus und Pessimismus, sondern ob ein Mensch Agency hat, also ob ein Mensch das Gefühl hat, dass er oder sie etwas an dem aktuellen Status ändern kann. Und das fand ich total spannend in diesem Kontext. Und hat dann auch gesagt, naja, ein Optimist, der beispielsweise denkt, alles wird gut, da steckt genauso viel Schaden im Zweifel dahinter wie eine Pessimistin, die fatalistisch denkt. Ja? Also kann ich hier eh nichts ändern, wird eh nie besser und so. Und ich fand es total spannend, wie er eben unterscheidet zwischen Agency haben und Nicht-Agency haben. Und es geht gar nicht mehr so sehr darum, bin ich optimistisch oder pessimistisch. Und wenn man dann das Ganze zu so einer Matrix aufmacht, und dann auf dem Ende von High Agency und Pessimismus landet, dann landet man, glaube ich, schon nämlich auch in so einer Art des kritischen Denkens, systemischen Denkens. Also all diese Disziplinen, die eigentlich in Szenarien denken und eben Szenarien inkludieren, die auch schiefgehen können. Ja? Also sich so ein bisschen abzusichern. Und dann geht es eben für mich nicht um dieses Entweder-Oder. Also für mich ist das Ganze, wir schreiben jetzt rein, dass wir Optimisten haben wollen. Unsere Jobanzeige ist für mich wieder so ein weiterer Versuch, Leute in Gruppen zu unterteilen. Also jetzt können wir anscheinend nur noch Optimisten einstellen, ja? Und Pessimisten brauchen sich nicht bewerben. Also ich weiß nicht, das ist wieder so eine komische Fragmentierung, die ich mittlerweile ein bisschen unnütz finde. Und deswegen fand ich es halt so spannend zu sehen, okay, also es geht eher darum, man möchte Menschen haben, das Gefühl haben, sie können Dinge tun. Also weil auch die Optimisten sagen halt, ich glaube, die Welt wird besser, aber ich muss schon meinen Teil dazu beitragen. Und die Pessimisten sagen halt, ich glaube, es wird schlechter, aber wenn ich was tue, dann kann ich es vielleicht verhindern. Und das so zu sehen, das finde ich total spannend. Und eben auch nur mit Blick darauf, wo passen dann eigentlich die Designdisziplinen, mit denen wir unterwegs sind, da rein? Wie passt auch meine eigene Laufbahn dann da rein? Wie sehen sich andere in diesem Spektrum? Und fand es ganz spannend, um die Diskussion über welche Arten von Design machen wir, sind wir jetzt Optimisten oder Pessimisten, eher auf so eine Matrix oder so ein Spektrum zu legen. Und das Pollack-Game, das Fred Pollack damals, weiß nicht, hat er das erfunden oder jemand nach ihm, da geht es darum, dass man sich dann tatsächlich im Raum aufstellt. Also dann fragt die Leute, bist du Optimistin oder Pessimistin? Und dann stellt man sich halt im Raum, entsprechend verteilt man sich. Und dann wird halt noch gefragt, hast du das Gefühl, du kannst was beeinflussen oder nicht? Und dann verstellen sich die Leute nochmal anders. Und ich finde das eine total spannende Art und Weise, über eine Zuversicht zu reden oder über einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft zu reden. Und es kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel auf den Designalltag bezogen, vielleicht bin ich total zuversichtlich über ein Feature, das ich gerade abliefere und denke, Job haben wir gut gemacht, zeitlich passt alles. Ich kann trotzdem Zweifel an der Gesamtstrategie haben. Ne? Also das heißt, ich kann immer oszillieren zwischen diesen Polen und finde daher diese ganze binäre Denke. Schwierig. Ich kann mir schon irgendwie ich kann schon nachvollziehen, wie diese Art der Denke in unserem aktuellen, in der Art, wie unsere Gesellschaft aktuell funktioniert, wie die zustande kommt. Ich würde mir wünschen, dass wir weniger polarisierend denken würden. Und deswegen ist es, glaube ich, der Talk war dann für mich auch so ein Versuch, das wieder so ein bisschen zurückzuziehen und uns alle unter diesem Schirm der Hoffnung zu vereinen. Da gab es halt eine Philosophin, die hat diesen Begriff des Hopeful Pessimismus jetzt in einem Buch geprägt. Und sie sagte, sie hat halt Pessimismus genommen, weil sie das Gefühl hat, Optimismus hat in den letzten Jahren ein bisschen zu viel Schaden angerichtet. Also so dieser blinde Optimismus. Und deswegen war es ihr wichtig zu sagen, Pessimismus aber hoffnungsvoll. Und das war der Anbieter. Ja.
Ich versuche es mal auf ein aktuelles politisches Beispiel zu mappen, Klimakrise. Also der Optimist würde wahrscheinlich sagen, wird schon nicht so schlimm und dann vielleicht die nötigen Maßnahmen gar nicht ergreifen. Und der Pessimist würde sagen, oh, das wird bestimmt viel schlimmer. Aber was können wir jetzt eigentlich dagegen tun? Oder ist es so, dass der Optimist sagt, das wird wahrscheinlich nicht so schlimm, aber nur nicht, wenn wir was dafür tun. Also letzten Endes sich dann beide irgendwo in der Mitte treffen wahrscheinlich.
Auch da ist wieder die Optimisten. Es gibt ja auch durchaus die Optimisten, die sagen, wenn wir jetzt was tun, dann können wir die Ziele noch erreichen. Mhm. Und die rennen dann los. Also die glauben daran, dass die Ziele erreicht werden können. Die Pessimisten denken vielleicht, die Ziele können nicht erreicht werden, aber lasst uns trotzdem bitte versuchen. Also und so arbeiten die dann aber auf ein gemeinsames Ziel hin, wie ein 2-Grad-Ziel oder 1,5 Grad oder was. Wir haben es gelassen. Also wir müssen uns wieder neue Hoffnungen irgendwo anders holen. Genau, und dass aber diejenigen, die sich dann zurücklehnen und sagen, ich kann am Klimawandel jetzt eh nichts mehr ändern, hilft halt niemandem. Und die, die sich hinsetzen und sagen, everything is fine, also wie dieser kleine Hund in dem brennenden Memes, mein Lieblingsmeme, aber dieser kleine Hund, der so im brennenden Haus sitzt, ja, so everything is fine, hilft uns halt jetzt gerade auch nicht weiter. Ne? Also es geht ja jetzt auch gerade, glaube ich, so ein bisschen darum, anzupacken und ein bisschen was zu tun und sich einzubringen. Und ich glaube, wir sind in den letzten Jahren und auch da vielleicht, um auf das von vorher zurückzukommen, wir waren sehr mit unserer Arbeit beschäftigt und sie hat sehr, sehr viel Raum eingenommen. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, uns wieder mehr zu engagieren, mehr rauszugehen, mehr unter Leute zu gehen und auch viel mehr verschiedene Foren zu erleben. Auch wo man sich vielleicht nicht mehr mit allen einig sein muss und nicht dieselbe Ideologie teilen muss. Vielleicht ein sonst ein anderes Ziel, wie zum Beispiel den Klimawandel einzudämmen. Auch wenn wir vielleicht politisch nicht auf einer Höhe sind. Ja? Also dieses wieder Lernen, mehr miteinander in den Austausch zu gehen. Ich glaube, wir denken so an Polen orientiert zurzeit, so binär. Und da würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht den Raum so ein bisschen öffnen. Ich sehe, oh, ich muss auch selber an mir arbeiten. Ja, ich finde es einfach, zu Design-Events zu gehen die ganze Zeit und da ständig Leute zu treffen. Vielleicht sollte ich aber lieber mal in einen Fußballverein oder in einen Chor gehen. Keine Ahnung. Also, da wäre ich nämlich raus aus meiner Bubble. Das sind so die Dinge, die mich jetzt dann auch gerade so ein bisschen umtreiben. Und das Arbeit natürlich eine super Ablenkung. Hat man ja oft nicht so viel Zeit für anderes. Ja.
Ich habe mich neulich mal mit jemandem unterhalten über so eine Kommunikationsübung. Da ging es unterm Strich darum, dass man immer versucht, wenn jemand anders was sagt, was vielleicht auch dem eigenen Weltbild nicht entspricht, aber trotzdem immer das Positive darin zu sehen, zu sagen, okay, ja, du hast recht, weil, und dann halt immer diesen, also dann wird's ja eigentlich erst interessant beim Austausch mit anderen, wenn halt dieser andere Standpunkt kommt und jemand sagt, sorry, nee, das sehe ich aber anders. Und dann zu überlegen, ja, interessanter Punkt, weil vielleicht ist ja doch dieses und jenes dran. Das ist aber in Unternehmenskulturen oft nicht implizit vorhanden. Also gerade wenn man jetzt aus einem kritischen Aspekt heraus Dinge hinterfragt, die passieren oder Features, die geplant sind oder was auch immer, hat man ja gerade jetzt auch als Teamlead, wenn man das in seinem eigenen Team fördert, aber auch das Problem, dass quasi dann das UX-Team vielleicht als Ganzes oft auch als Bremser verstanden oder ja, angesehen wird.
So. Bedenkenträger.
Ja, genau. Und das dauert, genau, was wollt ihr schon wieder? Es dauert eh viel zu lang und ihr macht euch immer über dies und das Gedanken. Wie kriege ich das denn jetzt eigentlich dann unterm Strich hin, die ganze Zeit dann nur als Bremser dazu, also angesehen zu werden, wenn ich vielleicht aus einer pessimistischen Perspektive sage, okay, wahrscheinlich, keine Ahnung, werden wir die Klimaziele reißen, aber wir können oder sollten noch dieses und jenes tun. Genau, also wie kriege ich das im Unternehmen kommuniziert, dass es halt auch dann einen positiven Outcome generiert.
Ja, das fand ich halt so spannend. Bei dem Talk, ich bin ja bei meinen Talks, weiß ich immer am Anfang nicht, was am Ende dabei rauskommt. Das ist ja auch immer so ein Prozess. Ne? Und am Ende kam ich halt mit dieser Matrix, wo ich dann dachte, okay, also so dieses Breakthrough Thinking, Design Thinking gehören auf die eine Seite, aber eben so Dinge wie Systems Thinking, Critical Thinking, dass der durchaus zukunftsweisende Skills sind, gehören halt auf die andere Seite. Und das sichtbar zu machen, ist tatsächlich total interessant. Ich habe den letzte Woche vor einer Gruppe von Product Managern, Engineers, CMS-Spezialisten und so gehalten. Vorher nur vor DesignerInnen. Und da war das Feedback super interessant. Dann dachte ich aber, okay, aber jetzt ja andere Gruppen. Und hatte mir echt schon Sorgen gemacht, ob die da so mitkommen. Und hatte dann hinterher aber super spannende Unterhaltung. Und es war wirklich dieses Spektrum aufzumachen und zu sagen, warum denke ich dann überhaupt so? Also es ist ja nicht, dass ich Bedenkenträgerin bin. Es ist durchaus, ich glaube, auch das als Teamleitung im Team zu verstehen. Deswegen finde ich dieses Pollock-Game total interessant. Also zu verstehen, habe ich es denn jetzt mit einer Mitarbeiterin gerade zu tun, die sich im Kreis dreht, wo sich die Gedanken im Kreis drehen, die aus dieser Negativität nicht mehr rauskommt. Wie kann ich ihr da helfen oder ihm? Oder habe ich es mit jemandem zu tun, die einfach Dinge tiefer durchdenken oder die Szenarien entwickeln im Kopf, die halt eben nicht immer positiv sind? Und wie kann man das dann in eine Stärke verwandeln? Wie kann man auch mit den Teams insgesamt, also auch mit den crossfunktionalen Teams, mehr darüber reden, was Szenarien sind? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, im Alltag geht das ja oft verloren. Da werden Strategien dann auf so ein paar Jahre ausgelegt, aber eben jetzt auch nicht unbedingt Langzeitvisionen oder sowas entwickelt und dann geht man halt durch seine Roadmap durch und das ist ja alles so eng getaktet, dass es irgendwie funktionieren muss. Da ist gar nicht so viel Raum, um im Alltag viel zu hinterfragen. Man kann vielleicht so ein bisschen Edge Cases beispielsweise mitdenken, das machen wir als Designer ja eigentlich auch schon super, ne? Zu sagen, wenn wir dies machen, dann könnte jenes passieren und das müssen wir mitdenken und so. Aber auch das wird ja nie in Phase 1 umgesetzt, sondern immer irgendwie in sonstigen Phasen. Mittlerweile gibt es ja auch mehr so dieses, man sollte nicht überhaupt gar nicht mehr in Edge Cases denken, sondern immer alle Cases sind Cases, fertig, müssen irgendwie bedacht werden. Also das eine, was ich eben sagen würde, ist zu schauen, wenn man Mitarbeiter im eigenen Team hat, denen der Vorwurf gemacht wird, zu negativ zu denken oder auch zu optimistisch, da vielleicht so ein bisschen tiefer einzusteigen, was ist die Grundlage dessen? Also handelt es sich hier wirklich um jemanden, der gerade so am Spiralen ist, keine Ahnung, wie man das ausdrücken soll. Oder kann man denen dabei helfen, das kommunikativ ein bisschen besser zu verpacken, dass sie eigentlich kritische Denker sind oder systemische Denker sind. Es ist ja oft so, wenn man mit crossfunktional zusammenarbeitet, es gibt bestimmte Disziplinen, Produktmanager, ich will jetzt nicht so viel stereotypisieren, aber oft eher ein bisschen pragmatischer als DesignerInnen zum Beispiel und auch eher an einem Quartal orientiert, anstatt jetzt nach einem Jahr oder zwei Jahre. Ich will das jetzt nicht zu sehr verallgemeinern, das ist auch ungerecht dem Produktmanager gegenüber, aber ich glaube schon, dass es da manchmal so einen kleinen Unterschied in der Mentalität gibt, wenn man so ganz auf die Durchschnittswerte schaut. Wie kann ich dann auch kritisches Denken mit denen besser gemeinsam reflektieren oder da durchkommen, ohne dass es als Negatives wahrgenommen wird, sondern wirklich als kritisches Reflektieren? Ich habe da jetzt auch keine tolle Lösung dafür, wie wir das perfekt hinbekommen. Aber ich glaube, einfach anzufangen mit der Unterscheidung, also den Raum dafür aufzumachen, dass ich bestimmte Dinge optimistischer und pessimistischer sehen kann, dass ich nicht sofort irgendwie als negative Bedenkenträgerin abgestempelt werde, weil ich halt zwei Dinge mal weiter denke. Mir wurde früher, als ich anfing zum Beispiel, wurden mir so Sachen gesagt wie, ach, denk doch nicht immer so intellektuell, Herrchen, oder keine Ahnung, ja, du bist so eine Bedenkenträgerin oder oh, immer so negativ und so. Und es ist halt echt, das ist ja auch anstrengend. Also wenn wir dann auch um sozusagen so einen psychologisch sicheren Raum nachdenken, ne, das ist, also wenn solche Sprüche kommen, dann ist das kein psychologisch sicherer Raum mehr. Und den muss man als Führungskraft, glaube ich, letztlich versuchen zu schaffen, soweit es geht.
Ja.
Keine endgültige Lösung. Es ist ja immer alles nur Raum für Reflexion. Aber ich renne jetzt immer mit dieser UNESCO-Liste von Critical Skills irgendwie für eine Sustainable Future irgendwie rum. Also es gibt ja diese Sustainable Development Goals von der UN, also die 17 Ziele, die kennen ja auch viele. Und die UNESCO hat sich halt überlegt, was heißt denn das eigentlich für die Bildung von jungen Menschen? Was für Skills brauchen die? Und die haben jetzt dann so eine Skill-Übersicht entdeckt und das sind natürlich Dinge wie Systems Thinking, Critical Thinking stehen da drauf, weil man genau das halt braucht, um halt systemischen Wandel einzuleiten. Insofern renne ich dann gerne damit rum und sage, sind wichtige Skills, merkt euch das. Und das kannst dann ja auch so ein bisschen validieren. Manchmal ist es dann ja das.
Ja, das ist interessant.
Muss man auch schauen, wen man da sich gegenüber hat.
Ja, und vielleicht kann man ja solche, also die kritischen Skills dann halt auch in die Jobbeschreibungen mit einfließen lassen, dass man halt genau solche Leute auch anzieht, dann in und ins Unternehmen holt, die halt genau dieses, genau, Systemdenken, kritisches Denken mit voranbringen. Das wäre jetzt sowieso auch meine sozusagen Schlussfrage. Was kannst du noch so als finalen Tipp jetzt Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt gerade so in Teamlead-Rollen aufgestiegen sind oder überlegen, sich in die Richtung weiterzuentwickeln? Oder ob sie vielleicht doch lieber in ihrer operativen Tätigkeit bleiben. Also hast du da noch so eine Quintessenz, eine Key-Take-Home-Message für die Nachwuchsführungskräfte, die jetzt vielleicht hier auch zuhören?
Das eine ist, es ist ein komplett anderer Job. Also ich glaube, man kann in vielerlei Hinsicht nicht davon ausgehen, dass man danach denselben Job wie vorher macht, aber halt so ein bisschen mehr Mentoring drin hat, sondern es ist wirklich ein anderer Verantwortungsbereich, in dem man seine Interessen nochmal komplett neu umgestaltet. Also wie viel Strategie kann man machen, wie viel Hands-on arbeitet man. Ich sehe schon, dass jetzt bei so viel mittleres Management ein bisschen ja gerade abgeschafft wird und viele so diese Player-Coach-Leader gefordert sind, ja, also Leute, die halt sowohl führen als auch parallel noch sehr hands-on arbeiten. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da nochmal mehr Überschneidungen mit der alten Rolle gibt. Aber das ist ja nochmal eine doppelte Herausforderung, sich da dann auch sowohl in eine neue Rolle einzufinden und aus der alten raus, also die alte weiterhin irgendwie einzunehmen und trotzdem raus zu sein. Das ist ja dann einfach nur eine andere Herausforderung. Aber ich würde einfach immer viel zu Selbstreflexion raten, auch aufs Bauchgefühl hören. Also oft ist es ja so, man arbeitet in Bereichen, die bestimmte Werte vorleben, die einem bestimmte Dinge abverlangen. Und wenn man sich selber reinhört und überlegt, wenn mir das jetzt jemand so erzählen würde, oder ich würde jetzt überlegen, das so zu machen, so fühlt sich das im Bauch richtig an oder nicht? Das ist, glaube ich, so ein ganz guter Selbstcheck, um dadurch zu navigieren. Einfach mal so ein bisschen aus diesem Unternehmenskopf und aus der Unternehmensdenke raus und ganz auf sich selber besinnen, fühlt sich das gut an, was ich da gerade mache. Und dann kann man ja danach weiterdenken.
Sehr guter Tipp. Ich kann sagen, das Gespräch mit dir hat sich sehr gut angefühlt. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja. Ja, vielen Dank für deine spannenden Fragen.
Ja, sehr gerne. Es war wirklich sehr viel, auch Gedankenanstöße, die sicherlich hier und da noch auch der einen oder dem anderen ein paar Tage im Kopf kreisen. Ich denke mal, du bist auch immer offen für Feedback oder beziehungsweise Kontakt auf LinkedIn und so weiter.
Ja, unbedingt. Ich finde auch solche Gespräche, auch mal kritische Rückfragen oder sowas, finde ich super spannend. Also es macht einfach Spaß, sich mit Leuten auszutauschen. Und ich habe ja selber, ich arbeite seit Jahren in Berlin und Hamburg, immer wieder in so bestimmten Kreisen drin und auch von Leuten zu hören, die vielleicht mal in einem anderen Umfeld arbeiten. Ich habe auch zum Beispiel nie irgendwo mal 10, 15 Jahre gearbeitet. Also ich habe meistens irgendwie kürzere Zeiten gemacht und dann finde ich es halt total spannend für Leute, die halt lange an einem Ort sind beispielsweise, die vielleicht komplett anders über Arbeit denken, als ich das tue.
Ja. Genau, also Kontaktdaten finden sich in den Shownotes und wir freuen uns dann natürlich über Rückfragen, Anregungen, Feedback und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr dabei gewesen seid und bei dir, Hertie, für die tollen Impulse. Gut, dann ganz herzlichen Dank.
Vielen
und
Dank.
Bis dann. Ja, ebenso, bis dann. Ciao.